So, es wird schon wieder ruhiger und ich habe auch das Gefühl, wir sind so ziemlich komplett. Oder gibt es noch jemand, der seinen Nachbarn oder Nachbarin vermisst? Dann ganz kurz die Hand hoch. Mir war klar, dass 2 Minuten sowieso nicht funktioniert, aber hätte ich 5 gesagt, wären es eher 10 geworden, deswegen. Ich möchte gerne Yvonne Zehnder vorstellen. Ich glaube, viele kennen sie schon. Erstens, weil sie auch schon bei uns bei dem letzten Vortrag, den wir gemacht haben, hier im Waldstätter Hof dabei gewesen ist. Zweitens, weil sie schon seit mehreren Jahren, 5? Ich
weiß, 4,5.
4,5 im Ärztehaus Brunnen Hausärztin ist. Und ich wollte schon sagen, auch anthroposophische Ärztin. Irgendwie ist es das, was mich zumindest immer ganz viel oder womit ich dich assoziiere. Das ist dein Steckenpferd. Du bist aber ganz normale Internistin nebenbei. Und eine wunderbare Ärztin. Ich freue mich auf deinen Vortrag und du darfst loslegen, Yvonne.
Gut. Hört ihr mich so? Geil, ich muss das nicht halten, oder? Hört mir hinten? Gut. Ich habe hier die Aufgabe, etwas über das Immunsystem, ich muss doch hier sein, zu reden, und zwar, wie stärke ich es? Und ich werde jetzt das ein bisschen anders machen. Und zwar gehen wir gleich mal weiter, weil anthroposophische Medizin ist ja auch so ein bisschen eine geisteswissenschaftliche Medizin. Also man nimmt den Geist, die Seele und den Körper so als Ganzheit wahr, und deswegen werde ich meinen Vortrag auch so ein bisschen gewichten zu dem, weil ich mich dann gefragt habe, ja, wozu ist eigentlich das Immunsystem da? Und wenn wir genau hinschauen, dann ist es ja das, was ich bin, ist ja mein Immunsystem, und das, was du bist, ist dein Immunsystem. Also wir können mit unserem Immunsystem sehr individuell einander begegnen und auch einander betrachten. Und das ist auch die Aufgabe, dass ich mich wahrnehme, aber auch, dass ich gleichzeitig wahrnehme, dass etwas Fremdes zu mir in die Nähe kommt. Und dieses, das lernen wir schon seit Geburt, ist das eigentlich ein ewiger Lernprozess. Und da sind wir alle ganz fit, sonst wären wir nämlich nicht da heute, weil wir ja gesund bleiben mit dem. Es gibt aber noch mehr. In unserem Immunsystem ist eine ganze Vergangenheit aufgeschrieben. Also alles, was wir je begegnet haben, das erkennt unser Immunsystem und auch es erinnert sich daran. Es nimmt auch in einem ständigen Gegenwartsprozess, ist es beschäftigt, die Gegenwart wahrzunehmen, und aus dem zusammen bildet es schon die Zukunft im Sinne, es tastet sich schon vor, bereitet sich schon vor, wie begegne ich dann in der Zukunft dieser äußeren Umgebung. Jetzt, wie kann ich mich erhalten, oder ich denke, wir kennen das alle, das ist nichts Neues, aber wir sind uns vielleicht nicht immer bewusst, dass es so ist. Wir brauchen, um uns zu erhalten, einen gesunden Körper, regelmäßig Bewegung heißt das, eine gesunde Ernährung. Da haben wir jetzt einen wunderbaren Vortrag von Anja. Übrigens, ich freue mich wahnsinnig, dass Anja da ist. Das ist eine richtige Entlastung und ich bin richtig glücklich, dass sie beginnt bei uns. Die Ernährung, genau, genug Schlaf, aber auch ein gesundes Sexualleben. Das vergisst man zu sagen, aber es gibt tatsächlich Studien darüber, die sagen, dass eine bestimmte Frequenz von Liebe machen das Immunsystem, also messbar im Blut, tatsächlich stärkt. Es ist auch der seelisch-geistige Teil wichtig, oder, zu pflegen, weil auch da hat es ganz viele Studien, die zeigen, dass natürlich, wenn ich glücklich bin, wenn ich zufrieden bin, wenn ich befriedigt bin, ist das Immunsystem einfach viel besser. Es ist einfach stärker, und man weiß auch, dass Leute, die zentriert sich in sich, zentriert sind und die ein Gefühl haben, ich bin schöpferisch tätig, es geschieht alles auch nach meinem Willen, nicht nur von außen bestimmt, dass die nachweislich ein viel besseres Immunsystem und auch viel gesünder in dem sind. Wir wissen das alles, und doch ist unsere Zeit eine große Herausforderung, weil wir immer irgendetwas am Nachrennen sind. Wir hassen durch die Zeit. Wir kennen das alle, wir wollen alles perfekt machen. Wir sind alle arbeitswütig, also in der Schweiz wenigstens. Ich kenne da andere Länder, die das nicht so pflegen wie wir. Und wir wollen auch alles gleichzeitig perfekt machen, also eine gute Geschäftsfrau sein, gleichzeitig eine gute Hausfrau oder ein Geschäftsmann, ein Hausmann. Dann wollen wir gute Mutter sein oder ein guter Vater und gleichzeitig noch die Schwiegereltern pflegen und noch die Nachbarn. Also wir sind immer auf 1000 Baustellen aktiv. Und da geht es nicht immer so, wie unsere Gesundheit es möchte. Das sind so jetzt eher die krankmachenden Sachen, die uns schwer fallen, oder, um ein gesundes Immunsystem aufrechtzuerhalten. Das sind natürlich dann die gegenteiligen Sachen, die ich vorher erwähnt habe. Und was ich sehr betonen möchte, ist, das ist auch so jetzt mit der anthroposophischen Medizin oder mit meinem Zutritt verbunden, dass wir achten darauf, dass wir diese rechte Spalte wirklich gut ins Visier nehmen. Weil Krankheit entsteht da, wo seelische Nöte da sind. Weil wenn ich beschäftigt bin mit diesen seelischen Nöten, dann bin ich nicht bei mir angekommen. Und es gibt da auch sehr viele, man kann vieles darüber lesen, aber was wichtig ist, dass zum Beispiel Angst und Depression, da hat es Studien gegeben, die zeigen, dass tatsächlich die weißen Blutkörperchen, die ja immens wichtig sind für das Erkennen von Fremden, für das Beseitigen von Fremden, dass diese weißen Blutkörperchen einfach erniedrigt sind, die Konzentration. Und die weißen Blutkörperchen sind natürlich wichtig, weil sie die Viren oder Bakterien ja fressen oder einfach unser Immunsystem stärken und uns erhalten in dem Sinne. Genau. Was uns zu diesen Hindernissen ja führt, ist ein Stress, der in unserer Gesundheit Folgendes macht. Wenn ich im Stress bin, dann zieht sich, das ist ja eigentlich ein Primitivreflex. Also unser Organismus ist noch sehr altertümlich gestaltet. Wenn Stress kommt, dann geht das Stresshormon hoch und wir denken an, also der Körper denkt an entweder Flucht oder Kampf. Also es macht alles bereit zum Kämpfen und zum Fliehen. Und das heißt, diese Organe, die zur Verdauung oder für die Sexualität zuständig sind, die werden unterversorgt, respektive die Durchblutung wird gedrosselt und die Organe, die es braucht zum Kampf und zur Flucht, die werden gestärkt. Also die Muskulatur zum Beispiel, die wird gut durchblutet. Jetzt geschieht es aber, dass durch diese Drosselung der Durchblutung auch eine gewisse Unterversorgung, vor allem wenn der Stress lange dauert. Wenn er kurz dauert, ist das kein Problem, aber wenn der Stress chronisch wird, dann kann es sein, dass durch diese Drosselung der Durchblutung einfach die Organe nicht richtig versorgt sind. Es kommt zu einer Verspannung oder Verhärtung der Organe. Es kommt aber auch zu einer Erkaltung oder, wie sagt man, Verkältung, klingt nicht gut. Aber die Organe werden auch kalt. Und diese Erkaltung kann dann einfach mit der Zeit zu einer Verhärtung und zu einer Verfestigung führen, die Grundtemperatur vom Organismus einfach reduziert. Genau. Ich komme noch später zu der Kälte, das ist vielleicht noch gut zu sagen, mache ich noch ein. Genau. Dieses Bild ist so ein typisches Bild, oder? Das in unserer heutigen Zeit eigentlich so ein bisschen für diesen chronischen Stress bezeichnend ist. Wer kommt da mit dieser ganzen Stressgeschichte am meisten unter die Räder? Und da haben wir auch, das ist unser Herz. Und das ist mir fast so ein bisschen das wichtigste Bild heute, weil das Herz ist in der Mitte. Und das Herz, das habe ich im Anatomieunterricht schon gelernt und ich habe mich immer gefragt, warum hat das Herz zwei Ohren? Und es ist tatsächlich anatomisch so auch dort, es ist jetzt auf Englisch, weil ich kein anderes Bild gefunden habe, es hat im rechten Vorhof ein rechtes Herzohr und im linken Vorhof hat es ein linkes Herzohr. Und diese zwei Ohren, die lauschen, und zwar das rechte Herzohr lauscht, was von der rechten Seite kommt, das ist nämlich das venöse Blut. Und das venöse Blut, das kommt mit der Erinnerung und mit der Botschaft von allen Organen. Es kommt alles zum Herzen. Also alles, was im Körper so quasi oder ins venöse System geht, das kommt mit dieser ganzen Information, auch von der ganzen Leber und von allen Organen. Und das Herz sammelt dieses Blut, tastet es ab, lauscht, was da dieser Körper so braucht und schickt es weiter in die Lunge. In der Lunge wird es ja in die Begegnung gebracht mit dem Sauerstoff. Der Sauerstoff hat ja mit euch zu tun, also mit der Umgebung. Alles, was ich da einatme, geht ja in unsere Lunge. Wir haben da ein riesiges Feld von Begegnungsfläche. Das ist, glaube ich, wenn man es ausbreiten würde, ein Tennisplatz groß, diese Fläche oder von Begegnung, die wir da haben. Und in dieser Begegnungsfläche tasten wir, ja, wie geht's denn da draußen? Und schaffe ich das überhaupt, dem zu begegnen? Oder? Das unbewusst wissen wir alle, wo kann ich einatmen und wo ist es besser, nicht zu viel einzuatmen. Also dieses Einatmen haben wir ja während der Corona-Pandemie, wenigstens habe ich ziemlich einiges durchgemacht mit dieser ganzen Begegnung, weil so viel Angst war, oder? Wenn so viel Angst ist und so viel Angst auch einzuatmen, man könnte ja krank werden, dann hat das eine riesige Folge für unser Immunsystem und das hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was Nora Regelin vorgesagt hat und auch meine Erfahrung, dass die Krankheiten, ich habe ja dann vor allem erwachsene Menschen, aber dass die länger dauern, dass die schwerer sind, also diese Infektionskrankheiten. Es ist ein bisschen schwerer geworden als früher, würde ich jetzt von meiner erwachsenen Seite sehen. Aber diese Mitte herzustellen, ist nicht nur das Mitte-Herz und okay, der Rhythmus und so, das ist eine Pumpe, oder? Anthroposophisch gesehen ist es überhaupt nicht eine Pumpe, sondern eben ein Wahrnehmungsorgan. Und wenn wir das bewusst haben, dann können wir automatisch, oder wenn wir da mal ein bisschen meditativ hineingehen, was das bedeutet, oder? Ich begegne über die Lunge der Außenwelt, ich begegne über die Verdauung und über die Organe meinem Organismus, dann ist das ja wahnsinnig, oder? Wenn man sich da ein bisschen niederlässt. Und dann die Folge davon ist, dass man, wenn man sowas ganz liebevoll mal betrachtet, automatisch besser ist und automatisch mehr Bewegung macht, oder? Weil man möchte frische Luft in die Lunge bringen und schöne Gefühle und man möchte auch gute Nahrung und gute Vitamine so auf die in den Körper hineinbringen. Wenn man das jetzt ein bisschen seelisch überträgt, dann ist ja das Herz in der Mitte auch ein Organ des Mutes, oder? Wenn wir jetzt das zusammenbringen, diese zwei Welten, die sich da in diesem Herzen begegnen, dann kann man auch jetzt aus ärztlicher Sicht, wenn man das aushält, das alles bei einem Menschen, dann bei einem Patienten auch wirklich wahrzunehmen, dann braucht es auch ein bisschen Mut. Mut, mit dem umzugehen. Und ich meine, wenn man jetzt da psychologisch weitergeht, dann kann man auch finden, dass Menschen, die mit diesem jetzt auf physiologischer Ebene umgehen können, dass die stärker werden in der Begegnung, im Üben, in der Begegnung mit dem Außen und auch in der Ernährung. In der Ernährung ist es auch ein Üben, mit den Sachen umzugehen. Es ist nicht so, wenn einer einmal das Histamin oder die Fructose oder die Laktose nicht verträgt, dass das immer sein muss. Der Darm kann das ja auch lernen. Er kann es, so wie das Kind ja mit der Nahrung lernen muss, von Tag zu Tag umzugehen, so kann man auch, wenn man Sachen nicht verträgt, das ja wieder lernen. Aber es braucht eben diese Mitte oder diese Entscheidung, das zu tun. Und das hat ganz viel mit diesem Herzen zu tun. Wenn der Stress, also von außen, gehen wir mal weiter, der Stress von außen ist über die Nahrung, oder ich habe jetzt hier das Histamin genommen, weil das so ein Wort ist, das man so kennt in der neuesten Zeit, man redet gerne über das Histamin. Und das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, der Stress von innen. Heute ist der Stress von innen ein großer, eben der über die Ernährung, weil wir einfach auch keine Zeit haben, richtig uns zu ernähren. Was hat es mit dem Histamin an sich? Das Histamin ist etwas, was wir alle ganz normal produzieren. Also man kann nicht allergisch sein auf das Histamin, weil es ist ja etwas, was unsere Zellen produzieren. Aber was ist, wir können den Spiegel vom Histamin zu hoch halten. Also wenn jetzt diese verschiedenen Sachen geschehen, dann kann es sein, dass unser Level, der normalerweise ein normaler Level ist, einfach zu hoch ist. Und Histamin ist das, was, wenn Sie eine Biene sticht oder wenn Sie eine Allergie haben, das ist das, was rot und geschwollen macht. Also wenn eine Biene sticht, dann gibt es einen Stich, dann kommen Zellen, die das Histamin dort ausschütten, die machen eine Schwellung, die öffnen alle Poren, dass Flüssigkeit reinkommt, dass andere Zellen reinkommen, Immunabwehrzellen, schauen, was da für ein Allergen ist, mit dem umgehen und das dann wieder abtransportieren. Und jetzt, wenn dieser Reiz, zum Beispiel eine chronische Dehnung der Darmwand, kann so eine Histaminausschüttung provozieren. Oder Sie streichen sich so mit dem Nagel über den Unterarm, es kommt gleich ein roter Strich, das ist eigentlich eine Histaminausschüttung, die Sie provozieren. Jetzt angenommen, das ist chronisch, weil Sie immer gebläht sind oder immer verstopft sind oder immer irgendwas in diesem Darm reizt, dann ist diese Histaminausschüttung einfach ständig. Wenn Sie dann zusätzlich noch histaminreiche Nahrung essen, also, keine Ahnung, Tomaten oder Auberginen oder Erdbeeren oder Rotwein, so typische Sachen, dann gibt es noch on top ein bisschen Histamin dazu im Darm. Und wenn Sie dann noch Nahrung essen, die dann noch Histaminliberatoren haben, das sind dann zum Beispiel Erdnüsse, die können momentan eine Allergie, einen Schock auslösen, die gehen dann ganz schnell. Und das dritte oder vierte ist dann noch, dass Sie die sogenannten Enzyme blockieren, die das Histamin abbauen. Also wenn der Abbau vom Histamin auch noch blockiert wird, dann haben Sie wirklich den Salat. Und das ist zum Beispiel Kaffee. Kaffee ist ein Diaminoxidase-Hemmer, ein DAO-Hemmer. Und wenn Sie den dann am Schluss noch dazu trinken, dann haben Sie wirklich sehr viel Histamin ausgeschüttet. Und dann kann es sein, dass Sie eben Magenkrämpfe bekommen, Darmblähungen, Reizungen, Krämpfe. Aber es kann sich auch weiter auf die Haut ausbreiten. Also ich habe schon eine Frau gehabt, die hatte wirklich von oben bis unten Ekzeme und die hat dann meinen Rat befolgt und die kam wirklich ohne Hautprobleme zurück, nur mit der Ernährungsumstellung. Also es kann sehr weit reichen, diese Histaminfolge. Und weil es eben ein chronischer Stress ist für den Körper, oder? Das Cortisol wird ausgeschüttet und die Stresshormone machen, dass die Drüsen alle runterreguliert werden, weil die braucht es ja nicht eben im Kampf und in der Flucht, dann gibt es wirklich große Probleme auch in Bezug zu den Hormonen. Aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich könnte da auch noch weiterreden. Der Hauptschuldige in unserer Zeit ist tatsächlich, also meine Erfahrung, aber ich denke, auch wenn ich in der Literatur schaue, früher hat man immer von der Laktose geredet, oder? Das ist ja auch noch da. Aber was viel, viel mehr ins Gewicht fällt heute, ist einfach die Fructose. Die Fructose ist 50% vom Zucker, der normale Haushaltszucker, aber es ist auch 50% vom Honig, vom Birnel, vom Ahornsirup. Also diese ganzen Süßstoffe sind eben auch fructosehaltig. Und wenn Sie die Fructose aufnehmen, dann gibt es, glaube ich, 5 verschiedene Typen von Menschen. Diese, die ganz viele Rezeptoren haben, weil die müssen Sie aktiv aufnehmen. Es gibt aber auch solche, die gar keine haben, aber die werden schon bei der Geburt, bei diesem Fersenstich festgestellt. Somit gibt es verschiedene Leute, die verschieden mit der Fructose umgehen können. Dann diese, die ein Tot an Fructose-Rezeptoren haben, aber mehr Fructose konsumieren, als was sie aufnehmen können, die haben dann zwei Probleme. Erstens, die Fructose, die nicht aufgenommen wird, die geht dann einfach weiter in den Darm und gärt, weil Zucker gären, wenn sie nicht weiterverarbeitet werden. Diese Gärung macht, wie bekannt, eine Blähung und diese Blähung macht, wie vorher schon erörtert, eine Histaminerhöhung. Und dieses Histamin macht dann Cortisolerhöhung und macht da diesen Stress. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass, das war für mich wirklich ein Vortrag im Emmental, ein Hausfrauenvortrag im Emmental, ich weiß nicht, vor 15 Jahren oder so. Ich war die einzige Ärztin dort, alles Hausfrauen um mich, und da kam eine Ärztin, hat diesen Vortrag gemacht, und ich bin nur dorthin, weil eine Freundin von mir unbedingt wollte, dass ich endlich mal ein bisschen etwas erlerne über dieses Thema. Und ich saß da wirklich wie der Esel am Berg, oder, und dachte, das gibt's ja nicht, jetzt komme ich in dieses Emmental, und ich, meine ganzen Patienten vor meinem inneren Auge kamen mit diesen Problemen und dachte, mein Gott, was habe ich denn gelernt in meiner Karriere? Und das ist dieses zweite Problem vor allem, das wirklich relevant ist. Dass die Fructose, wenn sie nicht aufgenommen wird und sie gleichzeitig Eiweiße, in diesem Fall hier das Tryptophan, was eine essentielle Aminosäure ist, also Sie können sie nicht selbst herstellen, Sie müssen sie aufnehmen. Die bindet sie und sie befördert sie einfach raus. Und das hat zur Folge, dass das Serotonin, das ist das Glückshormon, das kennen wir, oder? Das erniedrigt ist bei Depressionen. Aber das ist, weil Tryptophan der Vorläufer ist von diesem Serotonin, wird natürlich zu wenig gebildet im Körper. Und das Serotonin ist der Vorläufer von Melatonin, das Schlafhormon. Und was haben wir hier? Wir haben die Depression, die Schlafstörung als Folge von einem Überkonsum an Fructose, welches unser liebes Tryptophan einfach entführt. Und das Verrückte ist, dass dadurch, dass das Serotonin, das so tief ist und immer zu tief ist, da gibt es verschiedene Probleme, aber das Wichtigste, was ich jetzt hier sagen möchte, ist, dass das einen Zuckerhunger auslöst. Und das haben wir jetzt da, Sie nehmen noch mehr Zucker, Sie verstärken eigentlich das Problem in einer Negativschlaufe. Jetzt habe ich das mit einigen Patienten immer wieder durchgespielt, und was ich da empfehle, ist in dieser Situation, und das ist unglaublich, wie das funktioniert, dass sie einen Trick machen, weil das sind oft dann auch schokoladeabhängige Patienten, die, das verrückteste Beispiel habe ich tatsächlich hier im Talkessel kennenlernen dürfen, ein Patient, der 5 Schokoladen, also Tafeln, 5 Stück jeden Abend vertilgte und der natürlich auch dementsprechend schwer war, und der hat tatsächlich es geschafft, sich von dieser Schokolade zu lösen, indem er Kakaobohnen zu sich nahm. Wir haben ja hier ein wunderbares Fabriklein da weiter oben, das ja wunderbare Schokolade macht, und dort konnte ich auch diese Kakaobohnen finden. Man kann sie übrigens auch in allen größeren Einkaufszentren mittlerweile auch finden. Aber der Konsum von Kakao ist der Trick, weil Kakao sehr viel Serotonin hat. Also wir nehmen eigentlich das Serotonin zu uns, der Zuckerhunger verschwindet, wir haben keine Lust, also nachweislich, die Leute haben keine Lust mehr nach Schokolade oder nach Süßem. Ich habe eine Frau, die hat innerhalb von 6 Monaten 20 Kilo abgenommen, nur mit den Kakaobohnen. Also das muss ja nicht immer so sein, aber ich möchte nur inspirieren, dass, um von dem Zucker wegzukommen, weil der Zucker durch diese Negativschlaufe abhängig macht und wirklich eine Sucht ist, dass es eine wunderbare Sache gibt, nämlich diese Kakaobohnen. Und unsere Asmira, die hat tatsächlich dort so kleine, schöne, herzige Säcklein zur Probe, zur Kostprobe vorbereitet beim Ausgang. Ihr könnt sie dann mitnehmen und degustieren. Es ist wichtig, dass man sie lange kaut, dass wirklich das Bittere rauskommt und dass man das Serotonin ganz schön zu sich nimmt. Genau, so wird das dann aussehen beim Ausgang. gut. Jetzt komme ich zu einem anderen Teil, und zwar in der anthroposophischen Medizin versuchen wir ja immer zu schauen, ja, was ist das für eine Krankheit und gibt es ein Beispiel in der Natur, wo ich sehen kann, wenn ich diese Prozesse von der Natur dem Menschen gebe oder ihm ermögliche, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass er dann wieder heil wird, oder? Weil der Mensch und die Natur eine Ganzheit auch darstellen diesbezüglich. Und so können wir das schön sehen an der klassischen Immunabwehrpflanze, der Echinacea. Das sehen wir schon an dieser Blüte, wie sie strotzt, oder? Man hat ein Gefühl, ja, hier kommt kein Virus in die Nähe, weil das hat Stacheln und das hat eine Präsenz und irgendwie diese Echinacea, die weiß, wer sie ist. Und da kommt nicht so leicht etwas Fremdes dazu. Jetzt weiß man aber auch, dass die Echinacea Substanzen hat, die die weißen Blutzellen erhöhen. Also dass sie diese unspezifische, also es gibt ja die Antikörper und die unspezifische zelluläre Abwehr. Und diese Echinacea tatsächlich diese unspezifische Abwehr stärkt im Körper. Und sie ist auch, wenn man sie lokal auf die Wunden legt oder so, kann sie auch entzündungshemmend, wundheilungsfördernd sein. Also es ist eine sehr schöne Heilpflanze. Das nächste ist das Meteoreisen. Meteoreisen ist ein Eisen, das aus dem Kosmos kommt, so wie eigentlich wahrscheinlich das ganze Eisen auf der Erde. Und es gibt also tonnenweise Meteoreisen pro Jahr, das in unsere vor allem, glücklicherweise vor allem, in die Meere fällt. Und das Meteoreisen in den Meeren gibt es ja viele Tiere, die auch verenden und es gibt dadurch viel Schlamm, viel Schwefel, der frei wird. Und das Meteoreisen bindet diesen Schwefel und klärt so dieses trübe Wasser, klärt es wieder auf. Das Meteoreisen, wenn es auf die Erde fällt, dann geht es ja durch unsere Atmosphäre und wir sehen es als Sternschnuppen. Aber eigentlich verglüht es. Und dieses Verglühen nutzen wir in der anthroposophischen Medizin, auch wenn wir das Meteoreisen potenzieren, dass wir durch dieses Verglühen auch in uns Reste, die da so rumliegen von alten und gestorbenem Material, verwandeln und eben innerlich verglühen. Weil es potenziert ist, wirkt es feinstofflich und es wird dann vor allem eingesetzt, zum Beispiel nach Krankheiten, nach längeren Grippen oder auch in längeren Krankheiten, wo man müde ist, wo man ein Gefühl hat, irgendwie, es geht nicht, es ist so träge. Für diese Krankheiten ist das sehr gut, zum einfach Klarheit und wieder dieses Licht hineinzubringen. Der Phosphor, das ist auch ein Teil von diesem Mittel, das ich jetzt hier vorstellen möchte, vor allem eben nach Grippe, aber auch zur Stärkung des Immunsystems. Der Phosphor, der ist giftig. Und wenn man ihn jetzt so hier an der Luft halten würde, er würde relativ schnell einfach glühen oder verbrennen und schnell in Licht aufgeben. Aber das Bild des Phosphors kann man da sehen, wo erstens, es ist giftig, es macht ein explosivhaftes Licht und es gibt Mut. Und zwar, wann war das? 1888, also das ist wirklich schon sehr lange her, gab es noch Fabriken, wo Streichhölzer mit Phosphor hergestellt wurden. Und diese Arbeiterinnen vor allem, die dort gearbeitet haben, haben Nekrosen von den Knochen und vor allem diese Kiefernekrose, was das Phosphor ja macht. Wir kennen das in der Schulmedizin über diese Knochentherapien, die das auch machen, wahrscheinlich eben auch wegen diesem Phosphat. Und diese Frauen damals, die sind mit, wer sie kennt, Annie Besant, das ist eine Theosophin, eine Autorentheosophin, eine ganz starke Persönlichkeit von der damaligen Zeit. Und die sind mit ihr auf die Straße, das ist einer der ersten Frauenstreiks, die es gab. Und wahrscheinlich waren die eben befeuert von dieser ständigen Begegnung mit diesem Phosphor, was ja eben auch diesen Mut gibt. Das so als Bild, was eben dann Licht und Wärme ins System bringt, natürlich bei uns nicht als Substanz, sondern auch potenziert. Das Phosphor und das Eisen zusammen finden sich auch wieder in den Meeren und es bildet dieses natürliche Ferrum Phosphoricum, also das Eisenphosphat, was wir als Vivianit benutzen. Wir nehmen es gerne, weil das Ferrum Phosphoricum oft einfach so chemisch hergestellt wird, aber wir nehmen gerne in der anthroposophischen Medizin wirklich das Mittel aus der Natur. Und wenn Sie da schauen, aus einer Muschel, die ist schon lange vermodert oder so, einfach ja, schon abgestorben ist, da bildet sich dann mit der Begegnung eben vom Eisen und diesem Phosphor diese wunderbaren, schönen Kristalle, die dann wieder einfach Formkraft hineingeben in etwas, was eigentlich zum Zerfall gedacht ist. Und so räumt eben dieses Eisen. Meldet sich da jemand? Hast du es auf einem Stick? Okay. Ist gut. Ja, was hier einfach zum Vorschein kommt, ist eben dieses klare, strahlige, ordnende, formende. Und das ist das, was das Immunsystem ja eigentlich tut und was wir brauchen, wenn wir eben in Krankheit oder in Entzündung, was ja gerade das Gegenteil ist, brauchen. Das Weitere auch in diesem Präparat, jetzt was ich meine, aber das ist so ein eine Grundgeste, ist der Bergkristall oder Quarz. Das sind Kieselkräfte, die eine enorme Formkraft halten können. Also wenn Sie einen Bergkristall zerschmettern, dann werden Sie wieder diese sechseckigen Strukturen finden. Also Sie müssen ihn schon fast zermahlen, damit er diese Struktur aufgibt. Und diese Kraft, immer die eigene Struktur wieder auszubilden, das ist das, was uns, eben wenn wir krank sind, abhanden kommt und was wir dann eigentlich auch wieder aufbauen möchten. Diese Formkräfte wirken von außen nach innen und wir sehen das zum Beispiel beim Embryo, diese Eihülle, die hat sehr viel diese Kiesel oder diese Quarzsalze drin oder ja, diese Struktur. Und von da kommt ja dann die Bildung des Menschen oder die Gestaltung, kommt von außen nach innen und stellt immer wieder unsere ursprüngliche Form vor. Und in der Natur, wenn Sie einen Quarz verfolgen, das gibt ja diese Quarzadern, die bringen eigentlich dann auch dieses Licht und diese Lichtkräfte in die Erde hinein. Oder man kann sagen, die kosmischen Kräfte kommen über diese Quarzadern gestaltend in unsere Erde hinein. Was, wenn diese Prozesse nicht möglich sind? Was, wenn wir das nicht schaffen, diese Gestaltungskräfte wirklich so in unsere Wurzeln, in unser Innerstes hinein zu bringen, dann geschieht eben Folgendes. Das Immunsystem hat ja die Aufgabe, dass sie Fremdes erkennt. Wenn sie es Fremdes erkennt, dann eliminiert sie es. Mit diesen Fresszellen, mit diesen natürlichen Killerzellen, so wie sie heißen, unspezifische Abwehr oder auch spezifisch mit Antikörpern. Jeden Tag schaffen wir tatsächlich 1000 Krebszellen einfach so weg. Das können wir einfach mit dem linken kleinen Finger jeden Tag bewältigen. Und das ist ja wahnsinnig, oder, wenn man denkt, das ist ja unglaublich. Dann gibt es aber die Situation, wenn das Immunsystem nicht so fit ist, dass es so ein Hin und Her gibt, oder? Ja, wer bist du, wer bin ich, ja, halte ich dich noch ein bisschen da, ich guck mal, was du so machst und so. Das ist so ein bisschen, das Immunsystem hält so eine Zelle in Schach, die ihr nicht ganz gefällt. Das Immunsystem kann aber auch der Zelle sagen, bring dich um. Es kann wirklich Befehle geben, hau ab und es verschwindet. Also es hat schon eine riesige Kraft in sich. Aber es gibt dann leider auch diese umgekehrte Situation, wenn das Immunsystem das dann nicht schafft oder wenn es anderwärtig beschäftigt ist, also wenn der Meister nicht zu Hause ist, oder? Dann kann es gut sein, dass in den Nebenräumen einfach mal was geschieht, was dem Meister vielleicht nicht so passt. Und dann kann es sein, dass dieses Fremde plötzlich sich eben ausbreitet oder sich einfach wegbewegt vom Immunsystem, Täuschungsmanöver produziert und sich einfach ausbreitet und nimmt, was es braucht. Jetzt Schulmedizin ist ja so, dass man will das ja weghaben. Ne? Also es kommen auch ganz viele Patienten zu mir, die wollen das einfach weghaben. Es muss einfach weg. Und klar will man das weghaben, logisch, das befürworte ich ja schon grundsätzlich. Aber die Frage ist, wie? Wenn man den Tumor einfach zerstört, was macht man dann? Man hat einfach einen Nekrosehaufen. Ein Nekrosehaufen ist einfach ein zerfallenes Etwas, was nicht mehr organisiert ist und was das Immunsystem auch nicht mehr erkennt, weil es ist ja kaputt, da gibt es ja keine Interaktion mehr. Das Immunsystem muss etwas lernen, es muss ein aktives Gegenüber haben, um stark zu werden. Und wenn es aber einen Scherbenhaufen hat, dann geht es daran vorbei, weil was soll es noch mit einem Scherbenhaufen? Und das ist wichtig jetzt für die anthroposophische Medizin, dass wir versuchen, diesen Moment, wo der Tumor eben noch lebendig ist, wo er noch was zu sagen hat und wo ich auch noch was zu sagen habe, erfasst und dass man das verstärkt. Was braucht es dazu? Jetzt muss ich schnell gucken. Genau, also die Tumoren haben ja oft eine, die wachsen ja schnell, in der Mitte kann es ja schon mal sein, dass er zerfällt und außen ist diese aktive Zone. Das Immunsystem kann von außen daran und kann dem Tumor da in eine, kann da begegnen. Wenn wir das Immunsystem stärken am Rand, dann kann es sein, dass das langsam wieder auch wegschmilzt. Also die kleinen Herde, für die schafft es ja das tagtäglich. Wir wollen, dass der Tumor wieder lernt, sich selber zurückzuziehen, und zwar aktiv. Dass er praktisch den Prozess, den er gemacht hat, wieder schön aktiv zurückbuchstabiert. Und dafür müssen wir unsere Wärme wieder aktivieren. Weil was wir sehen, oder bei Krebspatienten ist es leider schon so, dass die Temperatur, die Körpertemperatur oft niedriger ist, als das beim gesunden Menschen gut wäre. Und die Temperatur im Kern vom Organismus ist 37 Grad und das hat ja auch einen Sinn. In der äußeren Schicht ist es meistens weniger, aber diese Kerntemperatur von 37 Grad ist genau die Temperatur, wo das Wasser am meisten aktiv, spezifisch mit der Umgebung interagieren kann. Also bei 37 Grad, es bleibt ganz lange 37 Grad und man kann ganz viel Wärme hineinnehmen, hinausnehmen. Also alle biochemischen Prozesse, die sind eigentlich auf diese 37 Grad abgestimmt, von der Natur aus. Wenn jetzt der Organismus tiefer ist, dann ist es da ein bisschen holprig. Man weiß, dass zum Beispiel im 19. Jahrhundert bis jetzt die Kerntemperatur jetzt einfach global von den Menschen, so, ich weiß auch nicht, wie man das gemessen hat, aber man hat es offensichtlich mal gemessen, um fast ein halbes Grad kälter geworden ist. Und das hat sicher einfach auch mit unserer Lebensweise zu tun. Genau, das ist wichtig auch zu wissen. Habe ich ja schon gemacht. Genau. Kommen wir gleich. Ja, gehen wir weiter, weil jetzt kommt das Wichtigste, das hier. Um diese Wärme herzustellen, hat die Natur ja auch etwas erfunden, und das ist das Fieber. Letztes Jahr wurde im Schweizer Fernsehen das Publik auch so richtig besprochen, man kann das hören, dass man bei Fieber nicht gleich in Panik ausbricht. Und genau, man hat ja ganz schnell mal diese Entzündungshemmung im Griff, oder speziell als Mutter hat man Angst und Fieber ist ein Schreck und dann wird das gleich gesenkt. Und das ist nicht immer das Klügste, aber man muss wissen, wie und wann es auch erlaubt werden kann. Weil das Fieber macht ja Folgendes, es macht eine bessere, zuerst macht es eine weniger gute Durchblutung, aber nachher macht es eine bessere Durchblutung. Und diese bessere Durchblutung verschafft uns dann auch die Temperatur, den Temperaturanstieg. Und diese Temperaturanstieg weiß man, dass bei 39 Grad die Viren einfach lahm werden. Also wenn wir es schaffen, die Körpertemperatur bis 39 Grad hochzuheben, haben wir ein leichtes. Unser Immunsystem kann dann mit Leichtigkeit die Viren beseitigen. Und im Institut Pasteur, das kennt ihr sicher alle seit Corona, hat man schon vor, ich weiß nicht, 50 Jahren festgestellt, dass die Virusvermehrung nicht so sehr blockiert wird durch die Antikörper, die man bildet, sondern durch die Temperatur. Also wenn die Temperatur hoch ist, hört die Virusvermehrung schon auf, bevor die Antikörper kommen. Und das ist doch auch sehr inspirierend, dass man sich da ein bisschen mal überlegt, wann überhaupt das Fieber gesenkt werden soll. Genau. Jetzt in der anthroposophischen Medizin arbeiten wir gezielt damit, wie ich schon vorher ein bisschen gesagt habe, bei Tumorkrankheiten, bei Krebskrankheiten. Die Mistel ist ein, die kennen wir alle, oder? Die Mistel, die hat zwei Gifte in sich. Das Viskotoxin, welches eigentlich ein Zellgift ist, die Zelle zerstört. Nein, das Viskotoxin lähmt die Zelle, die Vermehrung, und die Viskolektine, die zerstören die Zelle. Und natürlich, weil es ein Gift ist, zerstört es und kommt es in den Organismus und aktiviert unser Immunsystem. Und es aktiviert gerade dieses Immunsystem, was wir wollen, das auch gegen Krebszellen aktiv ist, das ist dieses unspezifische Abwehr, diese natürlichen Killerzellen. Die kann man übrigens auch messen. Also ich messe das auch immer wieder in den Therapien. Und das geht, man kann das sehen, dass die auch gesteigert werden. Wenn diese natürlichen Killerzellen gesteigert werden, wird dieser Wärmeprozess, von dem ich vorher berichtet habe, angekurbelt. Genau. Was mit der Mistel, ihr habt alle dieses Bild, oder? Diese Bäume, jetzt im Winter sieht man sie gut mit diesen Kugeln, oder? Das ist ja eine totale rebellische Pflanze. Sie kommt im Winter, macht die Früchte im Winter und wächst nicht wie die Pflanze normalerweise vom Boden in den Himmel, sondern sie wächst einfach radiär, binär, ganz primitiv vom Zentrum in eine Kugel hinein. Es ist eine genetisch sehr stabile, über Jahrtausende glaube ich, es ist eine uralte Pflanze, sehr stabil genetisch. Und diese Kraft der Mistel, respektive diese rebellische, man kann sagen, autonome und eigenwillige Pflanze, inspirierte wahrscheinlich viele Heiler schon vor Steiner, auch früher, als Heilpflanze einzusetzen. Ich brauche die Mistel auch, um das Immunsystem zu stärken, aber auch bei Menschen, die erschöpft sind oder die irgendwie nicht mehr Zugang zu sich haben, um einfach einen Giftimpuls zu setzen. Man kann es auch potenziert geben und man kann diese Lebenskräfte wieder wecken. Genau. Und ich glaube, das war's. Entschuldigung, bin nicht so geübt. Aber